ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Folge 45 unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Wir schreiben heute den 20.03.2025 und sind diesmal wieder in voller Besetzung am Start, nämlich mit Holger.
Hallo zusammen.
Und Robert.
Hallo.
Und ich bin Fabian. Wir haben heute mehrere Themen auf der Agenda. Ich stelle sie kurz vor. Wir werden zum einen einmal die Entscheidung des DFB-Bundesgerichts in der Einspruchssache VfL Bochum gegen Union Berlin nochmal etwas beleuchten. Wir hatten ja in der vorletzten Folge dazu uns die Entscheidung des DFB-Sportgerichts angeschaut. Das DFB-Bundesgericht ist ja nun die Berufungsinstanz und die haben jüngst entschieden. Dann gucken wir uns an einen Fall, den das Landgericht Berlin jüngst entschieden hat. Da hat die AfD-Fraktion des Deutschen Bundestages erfolgreich ihren Ausschluss aus der Bundestagsfußballmannschaft, nämlich dem FC Bundestag, angefochten, mit der Folge, dass die Mitglieder der AfD-Fraktion, also jedenfalls die wollen, auch in der Fußballmannschaft mitspielen können. Das war ihnen verwehrt worden. Das gucken wir uns etwas genauer an. Dann werfen wir noch einen Blick auf die zurückliegende Champions League Runde, das Achtelfinale, insbesondere das Spiel Atletico Madrid gegen Real Madrid, in dem es beim Elfmeterschießen zu einem ja seltenen Vorfall kam. Der Elfmeter von Julian Alvarez geschossen, wurde aberkannt wegen einer vermeintlichen regelwidrigen Doppelberührung. Das hat einiges Unverständnis und einigen Aufruhr ausgelöst und das wollen wir nochmal rekapitulieren. Und dann am Ende geht es noch um das Fortschreiten der Bestellung der Geschäftsführung der Hannover Management GmbH. Also wir erinnern uns an den nicht enden wollenden Streit zwischen Martin Kind und dem Verein im Hinblick auf die Besetzung der Geschäftsführung dort. Dazu kurz dann auch eine kleine Runde. Ja, dann legen wir mal los und fangen an mit dem ersten Thema DFB-Bundesgericht Union Berlin. Holger, du warst Beobachter bei diesem Verfahren.
Ganz genau. Ja, also es ist ja morgen, es ist 3 Wochen her, seit die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Bundesgericht stattgefunden hat. Den Tag werde ich nie vergessen. Zum einen hat an dem Tag mein Sohnemann Geburtstag und auch dann das negative Ergebnis am Ende hat mich doch schon sehr mitgenommen. Ich saß dann ziemlich frustriert im Zug auf der Heimfahrt. Die Verhandlung war noch länger als die erste Verhandlung, obwohl die Parteien bis auf den Zeugen Petersen nicht erneut die Bochumer Spieler, die beteiligt waren, noch den Lutz Wagner nochmal befragt haben, sondern darauf verzichtet haben, sodass eigentlich klar war, wie die Tatsachen sich darstellen und es am Ende nur um die Frage ging, welche Rechtsfolge aus den Ereignissen gezogen werden können müssen.
Ja. Zurück geht die ganze Geschichte auf ein auf das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum, das am 14.12. letzten Jahres stattfand. Dort war zwischendrin der VfL Bochum durch eine rote Karte schon dezimiert worden. Und dann gab es einen Vorfall, da flog ein Feuerzeug aus dem Unioner Fanblock auf den Torwart und landete auf dessen Kopf, also Torwart des VfL Bochum.
Auf.
Und daraufhin wurde das Spiel unterbrochen, wurde dann nach längerer Unterbrechung wieder angepfiffen durch den Schiedsrichter. Es wurde zu Ende gespielt. Union und Bochum hatten sich aber zwischendrin darauf geeinigt, sich den Ball hin und her zu schieben, um das Ergebnis 1:1 stand es zu dem Zeitpunkt dann stehen zu lassen. Im Nachgang hat der VfL Bochum Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt. Die Sache ist vom DFB-Sportgericht verhandelt worden. Das DFB-Sportgericht war der Meinung, der Einspruch ist, dem Einspruch sei stattzugeben, und hat das Spiel umgewertet mit 2:0 für Bochum. Und dagegen ist Union in Berufung gegangen und dieses Berufungsverfahren wurde nun vor dem DFB-Bundesgericht entschieden. Das DFB-Bundesgericht hat die Entscheidung des DFB-Sportgerichts aufrechterhalten.
Ganz genau. Und noch eine Besonderheit in diesem Berufungsverfahren war, dass Kiel und St. Pauli ebenfalls sich der Berufung von Union angeschlossen hatten, was dazu geführt hat, dass das DFB-Bundesgericht über diese Berufung gesondert entscheiden musste, beziehungsweise gesondert entschieden hat. Und zwar, die Berufungen wurden als unzulässig zurückgewiesen, da die beiden Vereine kein unmittelbares rechtliches Interesse an dieser Entscheidung hätten, was auch durchaus streitbar ist, meines Erachtens. Also insbesondere wurde da argumentiert, dass es im Moment keine Beeinträchtigung einer konkreten Rechtsposition vorliegt. Sozusagen, wenn man am Ende der Saison feststellen würde, dass genau diese Punkte, die jetzt Bochum zugesprochen wurden, entscheidend ist dafür, dass eine, dass ein Verein, also Kiel oder St. Pauli, dadurch absteigt, dann hätte man wohl diese Unmittelbarkeit gehabt, aber das liegt noch in der Zukunft. Insofern sei das jetzt noch nicht relevant.
Okay, weil der Zeitpunkt im Prinzip zu früh ist in der Saison, um zu sagen, um genau dieses Ereignis zu haben, nämlich dass die Spielwertung einen unmittelbaren Einfluss auf den Tabellenplatz oder die sich daraus ergebende Nachteile wie beispielsweise Abstieg für diese beiden Vereine haben.
Ja, und also aus sportpolitischer Sicht kann ich es auch nachvollziehen, aber rechtlich ist es was die einzige Möglichkeit für diese Vereine jetzt sozusagen in dieses Verfahren einzusteigen und eigene Rechte herzuleiten, ja. Und das finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig, dass man das eben nicht zugelassen hat. Zumal was wäre die Folge gewesen, wenn sie die Berufung zugelassen hätten, hätte letztlich nichts geändert. Aber die rechtliche Argumentation war ja ohnehin schon da und durfte auch die Berufungsbegründung für von St. Pauli und von Kiel durften in das Verfahren eingeführt werden und wurden auch berücksichtigt.
Okay. Naja, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Also ich finde das jetzt ehrlich gesagt durchaus auch nachvollziehbar, was das Bundesgericht da entschieden hat.
Weshalb? Weil, also es steht ja so drin, Berufungen dürfen einlegen, wenn man ein unmittelbares rechtliches Interesse hat. Wieso willst du die Anforderungen so hoch?
Naja, weil ehrlich gesagt die Grenzziehung, glaube ich, dann sowohl in diesem Fall als auch in künftigen Fällen schwierig wird. Also das unmittelbare Interesse, das wird ja so ein bisschen wird ja antizipiert, dass es mal einen Nachteil geben könnte für diese Vereine am Saisonende. Das würde aber bedeuten, dass es auch Tür und Tor öffnet anderen Vereinen, die da irgendwie sich gerade unten bewegen oder drohen, nach unten zu rutschen, dieses Berufungsrecht zu geben.
Ja, ja.
Und ich habe das jedenfalls so gelesen, als dass das jetzt nicht das der Sinn dieser Möglichkeit ist, ja, Vereinen den Berufungsweg zu eröffnen.
Ja, also man fragt sich halt, weshalb es überhaupt die Norm dann gibt. Also wenn ich in so einem Fall, in welchem Fall ist dann dieses Berufungsrecht überhaupt einschlägig? Und nochmal vielleicht meine Frage wiederholt, was wäre so schlimm dran, wenn jeder Club, der potenziell von diesem von dieser Entscheidung beeinträchtigt ist oder betroffen ist, am Verfahren beteiligt wäre? Das sind maximal eben dann diese eigentlich auch nur die Liga-Wettbewerber, gar nicht mal die Zweitligisten, also maximal dann 16 andere Vereine. Und da sehe ich, da wird das Verfahren möglicherweise ein bisschen aufgebläht, aber es ist, ich sehe da keinen Grund, es nicht zuzulassen.
Ja, zumal ein bisschen schwierig ist jetzt allein das die Zulässigkeit nur vom Stand der fortgeschrittenen Saison abhängig zu machen. Und wo zieht man die Grenze? Macht man die Grenze, wo faktisch der Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft verhindert werden kann, wo sie zwingend angewiesen sind auf die Punkte? Ja. Also das ist, ich sehe beide Seiten, habe mich tatsächlich aber mit der Entscheidung jetzt gar nicht so groß beschäftigt.
Ja, deswegen. Also nach der Verhandlung, nach dem Urteil hatte sich St. Pauli dahingehend geäußert, dass sie das nochmal prüfen, ob sie jetzt auch nochmal Rechtsmittel einlegen. Ich habe jetzt noch nichts Neues gehört, ob jetzt da, ich wüsste auch gar nicht, aber dazu kommen wir gleich, wie das in dem Schiedsverfahren jetzt zum Tragen kommen könnte.
Also wenn das natürlich seltene Fälle sind, warum nicht? Also niemand oder ich verstehe jedenfalls diese Regelung nicht so, als ob zu jedem denkbaren Ereignis im Laufe der Saison dann eben so ein Recht besteht. Am Ende sind es dann vielleicht nur wenige Fälle, beispielsweise im DFB-Pokal oder in der Relegation oder so, wo Mannschaften, dritte Mannschaften dann möglicherweise betroffen sind. DFB-Pokal käme es vielleicht darauf an, dass eine Mannschaft aus einer anderen Paarung dann anstatt gegen den Amateurverein gegen FC Bayern spielen muss oder so und es dann die Chancen schmälert für die nächste Runde. Ich weiß es auch nicht, aber jedenfalls habe ich tatsächlich auch jetzt nicht so die Unmittelbarkeit dort gesehen.
Ja. Und das Entscheidende jetzt im Unterschied zu dem DFB-Sportgericht war, dass der Vorsitzende Riedmaier sich im Rahmen seiner Begründung allein auf § 17 der Rechts- und Verfahrensordnung berufen hat und nicht mehr explizit diese Analogie zu 18 gezogen hat, wo sozusagen klar die Voraussetzung war, Spielumwertung nur bei einem Spielabbruch. Also er sagt, wir gehen davon aus, dass ein erfolgreicher Einspruch nach 17 zu einer Punkteumwertung oder einem Wiederholungsspiel führen kann. Das ist eben das, was 17 offen lässt im Prinzip. Und in 17.5 steht ja, wird auf Spielwiederholung entschieden. Und das hat das Gericht so ausgelegt, als sei das eine von mehreren Möglichkeiten, wie man entscheiden kann. Aber natürlich wäre auch die Zurückweisung des Einspruchs eine Entscheidung gewesen, sodass auch dieser Plural auch so ausgelegt werden kann. Also es ist nicht unbedingt damit gesagt, dass die Spielumwertung in 17 als Rechtsfolge vorausgesetzt wird. Ich sehe es immer noch nicht. In 17 sind für mich nur, ist die Rechtsfolge ausschließlich Wiederholungsspiel, es sei denn, es ist die Rechtsfolge der Spielumwertung ausdrücklich vorgesehen.
Okay, also der 17 sieht natürlich auch die Möglichkeit der Umwertung vor, aber eben für den ganz konkreten Fall des Dopings. Also die Umwertung taucht da irgendwie auch auf, aber eben nur beim Doping. Und die Frage, die das Gericht wohl hätte eigentlich beantworten müssen und nach meinem Verständnis eben nicht so klar beantwortet hat, warum ist denn, obwohl die Sachverhalte vielleicht nicht abschließend, aber einige Sachverhalte sind ja aufgezählt worden und die Schwächung dort ausdrücklich, während aber für andere Sachverhalte wie nicht berechtigter Spieler oder Doping eine Rechtsfolge festgelegt wird, wird sie nun ausgerechnet für die Schwächung nicht festgelegt in der Norm.
Ja, genau. Und das ist eine Schwäche der Norm. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, für so eine krasse Entscheidung wie eine Spielumwertung sollte doch auch eine klare Rechtsgrundlage vorliegen oder der Bestimmtheitsgrundsatz gewahrt werden. Und das ist hier meines Erachtens einfach nicht gegeben.
Ja. Mhm. Und hat man sich aber nicht doch dann letztlich auch so ein bisschen der in § 18 vorgesehenen Rechtsfolge bedient?
Naja, das Bundesgericht fand wahrscheinlich, also ich kann jetzt nur mutmaßen, fand die Begründung des Sportgerichts auch nicht so überzeugend, dass man sich dem angeschlossen hat. Aber natürlich, also da die Rechtsfolge der Spielumwertung in 18 als Automatismus vorgesehen ist.
Für einen Spielabbruch.
Beim Spielabbruch die Spielumwertung, hat man natürlich sozusagen diese Systematik, wenn man so will, auf diesen 17er übertragen. Und da kommen wir gleich zu dem Punkt, den ich heute noch machen will, insbesondere mit dem Gesamtumständen des Falles, ja, dass wie Bochum sich verhalten hat. Aber das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass das Bundesgericht in dem 17 geblieben ist und keine Analogie herangezogen hat.
Na gut, also aber jedenfalls haben Sie mit der Systematik des Regelwerks argumentiert und kommen dann eben auch auf den...
Sie haben sich anscheinend nur vor dem Begriff der Analogie gescheut und haben gesagt...
Ja, ich weiß jetzt nicht, woher er das nimmt, aber im 17 braucht man diese Zurechnungsgeschichten überhaupt nicht, meines Erachtens. Insofern halte ich diese systematischen Erwägungen auch für ziemlich weit hergeholt.
Mhm. Ja, aber du brauchst ja eine Rechtsfolge, du hast... Die musst du ja mit der, wenn du mangels ausdrücklich geregelter Rechtsfolge brauchst du dann irgendwie, wenn du sagst, okay.
Ja, aber das haben wir das letzte Mal schon, oder als wir über das erstinstanzliche Urteil gesprochen haben, schon beleuchtet, dass die, also aus meiner Sicht, die Rechts- und Verfahrensordnung in dem 17 am Anfang, als die Norm geschaffen wurde, nur diese Spielwiederholung gesehen hat, weil es sozusagen das Sport gerechteste Ergebnis dann ist in diesen Einspruchsfällen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, Schiedsrichter hat falsch entschieden, Regelverstoß oder es ist irgendwas passiert, wo die Mannschaft geschwächt wurde, was von außen kam. Das ist es für mich intuitiv einleuchtend, dass es da aus sportlichen Erwägungen nur eine Spielwiederholung geben kann, aber da kommen wir auch an der Stelle nicht weiter.
Naja, aber Sie sagen, es gibt eben beide, 17 nennt beide Rechtsfolgen, damit dürfen Sie auf beide Rechtsfolgen.
Aber die Spielumwertung ist Rechtsfolge doch nur explizit, das ist explizit immer vorgesehen.
Genau, ja, das ist halt mit dem Regelwerk, mit dem Sie jetzt arbeiten müssen, aber trotzdem, da hast du ja schon berichtet, dass Sie die Systematik da bedient haben, auch wenn Sie jetzt Analogie nicht genannt haben, aber dann hast du halt eben beide Rechtsfolgen, die im 17 pauschal vorgesehen sind. Und dann kommen sie mit ihrem Verschulden und sagen, okay, Verschulden ist Vereinsverschulden 9a, gibt's auch, hier haben wir ein Verschulden, klar zurechenbar, war sogar Vereinsmitglied, anders kriegt man auch keine Tickets. Und damit...
Ich bin gespannt, wie das in den Urteilsgründen dann tatsächlich steht am Ende. Also ich finde, diese Argumentation erschließt sich mir nicht. Der weitere Punkt, den ich noch vortragen wollte, dass das Gericht eben mehrfach betont hat, dass die, auch wie im ersten Verfahren, dass die Absprache zwischen den Clubs, dass man jetzt in dieser verbleibenden Nachspielzeit von ganz wenigen Minuten sich auf einen Nicht-Angriffspakt einig geeinigt hat, dass es eben dem sportlichen Gedanken, Wettbewerbsgedanken widerspricht und unzulässig war. Aber gleichzeitig obwohl das Spiel dann so zu Ende gebracht wird, dann den Einspruch von Bochum nicht als treuwidrig sieht, das verstehe ich auch immer noch nicht. Ja? Weil es für mich ein klares, widersprüchliches Verhalten ist, dass man zuerst sagt, wir greifen hier jetzt nicht mehr an, spielen das Spiel zu Ende und dann greift man das 1-1 an und sagt aber, wir dürfen auf keinen Fall schlechter gestellt werden, stellt den Antrag auf Spielumwertung zugunsten des eigenen Siegs und dann Und dann hat man sozusagen, ja, kein Risiko in diesem Einspruchsverfahren. Das halte ich für, rechtsmissbräuchlich, um es mal klar zu sagen. Und ich verstehe immer noch nicht, wenn Bochum der Meinung war, dass das Spiel hätte abgebrochen werden müssen, dass man dann nochmal auf den Platz gegangen ist und auch sozusagen sich auf diese Absprache eingelassen hat. Man hätte sich dem ja entziehen können.
Na ja, gut, du kannst natürlich nicht einfach in der Kabine bleiben, wenn der Schiedsrichter sagt, genau, ihr müsst wieder raus, droht ja dann sozusagen erst recht das Spiel verloren, genau, zu gehen, wenn Bochum nicht rausgeht. Mein damaliger erster Impuls war, naja, was soll Bochum machen? Also sie sind ganz offensichtlich aufgrund der Dezimierung ihrer Mannschaft nicht mehr in der Lage, dieses Spiel noch rumzudrehen. Das war wohl allen klar. Sie haben aber eben, sie müssen aber eben weiterspielen und also man kann ihnen ja ehrlich gesagt nicht so wirklich vorwerfen, dass sie in der Situation, sagen wir mal, sich alle Optionen noch offen halten wollen.
Ja, Herr Robert, wolltest du auch was sagen, Kai?
Nö, mach ich.
Okay, weil also das ist ja das Dilemma, in dem Bochum steckte, war, sie hatten zwar auf den Spielabbruch irgendwie hingewirkt, indem sie dem Schiedsrichter zu verstehen gegeben haben, wir halten hier für einen Spielabbruch für die richtige Entscheidung. Aber natürlich, wenn der Schiedsrichter dann sagt, es geht weiter, gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Aber was wäre denn gewesen, wenn sie tatsächlich in der Kabine geblieben wären? Dann wäre das Spiel vermutlich vom Schiedsrichter zugunsten Unions gewertet worden. Und dann hätte man aber genauso wie auch jetzt ohne diesen Abbruch und in diesem Szenario hätte Bochum die Möglichkeit gehabt, innerhalb von 2 Tagen Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen. Und dann wäre man wieder in diesem 17 gewesen und dann wäre es wahrscheinlich zu einem Wiederholungsspiel gekommen. Und deswegen, also systematisch ist völlig klar eigentlich, was passieren kann. Nur
ja? Da vermengst du dann, glaube ich, die 2 Ebenen, die du halt hast. Die Gründe für den Spielabbruch und die Spielfortsetzung sind eben andere als die Gründe, die zum Einspruch berechtigen, eben die Schwächung.
Nee.
Und sie hätten keinen legitimen Grund gehabt, nach der Entscheidung des Schiedsrichters in der Kabine zu bleiben. Weil wenn der Schiedsrichter sagt, Sicherheitslage ist gewährleistet, Spiel wird fortgesetzt, dann verbleibt ihnen eben der Einspruchsgrund Schwächung der eigenen Mannschaft. Aber sie hätten kein Recht gehabt, die Spielfortsetzung zu verweigern mit den gleichen Argumenten.
Darauf kommt es vielleicht auch gar nicht an, weil sie hätten ja auch einfach das Angebot von Union oder
ja, das wäre auch konsequent
gewesen, als das jetzige Verhalten ausschlagen können und hätten gesagt, komm, wir spielen volle Pulle weiter, dann gucken wir mal.
Das hätten sie genau.
Wenn sie dann noch ein Gegentor gekriegt hätten und verloren hätten, hätten sie natürlich auch Einspruch eingelegt.
Das wäre.
Und die durchaus diskutable Frage ist. Haben sie nicht sozusagen damit, dass sie sich darauf eingelassen haben, wir lassen es jetzt mal beim 1-1, ist doch eigentlich eine faire Sache, haben sie sich damit dann sozusagen den Weg für den Einspruch verbaut, beziehungsweise haben sie eine Situation geschaffen, die man im Einspruchsverfahren berücksichtigen muss?
Man könnte ja fast noch weitergehen und sagen, auch zumindest mal kurz überlegen, ob sie nicht auch den Tatbestand der Schwächung damit aufgehoben haben, ne? Weil ja, da kann man natürlich wieder sagen, ja, der Nichtsangriffspakt ist dann quasi das Resultat der eingetretenen Schwächung, die wird dann nur kompensiert. Aber das finde ich auch, also dieses Verhalten, sie haben zwar Protest, glaube ich, eingelegt gegen die Spielfortsetzung, das ist formal juristisch jetzt auch nicht ganz ohne Relevanz, das für den 2-2-Futzer.
Bleibt trotzdem widersprüchlich.
Ja, finde ich auch, zumindest erwarte ich da eine sehr ausführliche Begründung vom Bundesgericht, warum dieser allgemeine Grundsatz, der hier bei dieser krassen Rechtsfolge, die jetzt hier konstruiert wird. Also, wie gesagt, ich fände auch folgerichtig, wenn die Spiel- und Verfahrensordnung diese Rechtsfolge nicht hergibt, dann kann man die über ein Urteil jetzt eigentlich nicht konstruieren. Also, das ist dann wirklich, dann fehlt dort die Rechtsfolge, es fehlt die klare Analogie, und allein darauf zu verweisen, dass der Verein auch für seine Mitglieder und seine Anhänger haften kann. Wenn man sich das mal anschaut, das sind ja im Rahmen vor allen Dingen der diskriminierenden Maßnahmen und sowas gibt es diese Regelungen, aber nie mit diesem drastischen Ergebnis einer Spielumwertung. Und selbst dann müsste es Möglichkeit geben, für den Verein sich zu exkulpieren, dass er sagt, also wir machen Taschenkontrollen, was ist denn das zum Abbruch oder zum einspruchberechtigenden Verhalten, das zur Schwächung geführt hat, konnte der Verein das überhaupt verhindern? Und das muss ja auch noch eine Rolle spielen irgendwie. Und dass man dann sagt, also die Spielumwertung als so eine massive, den sportlichen Wettbewerb beeinträchtigende Folge, die auch noch Auswirkungen auf andere Vereine hat. einfach mit einer hier Rechtsfolgen-Systematik-Analogie zu begründen, ist schon sehr sportlich und unter 30 Seiten Begründung würde mich enttäuschen, weil da ja erwarte ich eigentlich einiges.
Also super zusammengefasst, wirklich.
Hinzu kommt, dass ich den Eindruck habe, als sei vom Ergebnis aus, vom Ende aus gedacht worden bei der Entscheidung, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Insbesondere wenn darauf abgestellt worden ist, dass ein Wiederholungsspiel ja auch immer der anderen Mannschaft nutzt. Also in dem Falle Union Berlin, der Gedanke ist ja, dass im Falle eines Wiederholungsspiels auch Union das Spiel hätte gewinnen können. Und dann ist sozusagen aus Sicht des Bundesgerichts ein unerträglicher Zustand geschaffen, weil die geschädigte Mannschaft steht dann schlechter da, als sie gestanden hätte, wenn sie keinen Einspruch eingelegt hätte. Wobei das, wie gesagt, ihre freie Entscheidung war. Ne? Man hätte ja auch einfach sagen können, wir geben uns mit dem 1:1 zufrieden und legen keinen Einspruch ein, wenn wir wissen, dass es bei einem Wiederholungsspiel zu einem noch schlechteren Ergebnis kommen kann. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr problematisch, wenn man so Entscheidungen fällt, vom Ende her gedacht.
Auch da mache ich Bochum den Vorwurf des widersprüchlichen Verhaltens, weil sie die bessere Alternative zu dem sportlichen Ergebnis auf dem Platz sucht, ohne sich in die Gefahr begeben zu wollen, ein Wiederholungsspiel antreten zu müssen.
Ja, da kommt halt, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon diskutiert, dann die Möglichkeit der Manipulation und des Eingriffs ins Spielgeschehen, wenn dann irgendwie Einwirkungen aufs Spielfeld nicht die Konsequenz haben zu einer Spielumwertung, sondern nur zu einem Wiederholungsspiel, dann wird es quasi Tür und Tor öffnen für solche Eingriffe.
Zumal das Wiederholungsspiel ja ehrlich gesagt auch je nach Betrachtungsweise und je nach Konstellation kein Nachteil sein muss, sondern ein Vorteil. Also wenn beispielsweise statt dem VfL Bochum der FC Bayern spielbeteiligt gewesen wäre, die hätten wahrscheinlich nicht so ein großes Problem mit einem Wiederholungsspiel, weil die sich ausrechnen, in dem Falle dann sogar zu gewinnen. Oder was wäre gewesen, wenn Union zu dem Zeitpunkt geführt hätte? Dann ist das Wiederholungsspiel ja nicht mit Nachteilen verbunden, weil schlimmer kann es ja nicht werden.
Jetzt haben wir doch wieder ganz lange über die Sache gesprochen und ich bin sehr froh, dass ich mich jetzt in unserer Diskussion hier wiederfinde und dass ihr auch sozusagen eure Bedenken jetzt auch, also dass ihr meine Bedenken inzwischen teilt. So habe ich zumindest den Eindruck.
Also es gibt jedenfalls, die Entscheidung wirft Fragen auf jedenfalls.
Ja, also und jetzt sind wir beim entscheidenden letzten Akt. Union hat das Ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen angerufen, um die Entscheidung des DFB-Bundesgerichts, einem DFB-Organ, nochmal überprüfen zu lassen. Und maßgeblich ist da der Schiedsvertrag, der durch die DFL-Lizenzordnung als verbindlich für alle Mitglieder vorgegeben ist und den auch jeder Bundesliga-Club dann auch unterzeichnet hat und maßgeblich ist. Und da ist es das Verfahren geregelt. Und da ist auch festgelegt, dass Professor Dr. Udo Steiner der Vorsitzende dieses ständigen Schiedsgerichts ist und gesetzt ist als Richter. Und dann hat jede Partei die Möglichkeit, einen Beisitzer zu benennen. Die Beisitzer sollen unabhängig sein, aber es ist klar, dass man jetzt keinen Beisitzer auswählen wird, bei dem von vornherein klar ist durch seine Veröffentlichung oder durch vorhergehende Entscheidung, dass er eine andere Rechtsauffassung hat. Insofern darf man da gespannt sein, wer da Beisitzer in dem Verfahren wird für beide Parteien. Übrigens ist Bochum in dem Verfahren jetzt nur noch beigeladen, weil der Antragsgegner ist der DFB tatsächlich, weil es diese Entscheidung des DFB-Organs
Prüfung des Verfahrens genau. Dann, ja.
Genau, also ist jetzt noch nichts, ich hab jetzt nichts weiter gehört, ob da eine mündliche Verhandlung stattfindet. Also auch das Schiedsgericht könnte im schriftlichen Verfahren entscheiden. Glaube ich nicht, denke ich nicht, Wichtigkeit des Verfahrens. Aber was wohl der Fall sein wird, im Gegensatz zu dem DFB-Verbandsgerichtsverfahren. Es wird vermutlich nicht öffentlich ausgetragen. Mhm. Es sei denn, beide Parteien stimmen der Öffentlichkeit zu.
Okay. Ja. Gut.
Strich drunter, oder?
Ja. Strich drunter.
Strich drunter. Nächstes Thema. FC Bundestag, Robert.
Ja.
What happened?
Der Bundestag hat einen eigenen Fußballverein, hat man von einer oder anderen Stelle schon mal gehört, setzt sich zusammen aus aktiven und ehemaligen Abgeordneten, der sogenannte FC Bundestag. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Rumpeltruppe, sondern das ist ein richtig eingetragener Verein, also mit eigener Satzung und entsprechend vereinsrechtlich organisiert. Und dem Bestreben der demokratischen Parteien nachfolgend, sich klar abzugrenzen von vereinzelt Rechtsextremisten, die sich in der AfD tummeln, hat man dort entschieden, mit denen wolle man nicht gemeinsam duschen und Fußball spielen. Nachvollziehbarerweise an dieser Stelle mal angemerkt. Und so gab es eine Mitgliederversammlung März 2024 und da wurde eben der Beschluss gefasst, durch einfache Mehrheit, dass der Abgeordnete, die gleichzeitig Mitglieder im FC Bundestag sein können, nicht auf der AfD-Fraktion angehören dürfen. Und dagegen hatten 4 Bundestagsabgeordnete der AfD jetzt geklagt vom Landgericht Berlin, die bisher noch nicht vom FC Bundestag ausgeschlossen waren, aber sie eben halt durch diesen Beschluss ihre Zugehörigkeit gefährdet sahen. Und das Landgericht Berlin hat jetzt mit Urteil vom 11. März entschieden, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, den der Verein getroffen hatte, aus formellen Gründen nichtig sei. Ich glaube, anders als die AfD es auf ihrer Webseite, irgendwie hatte ich mal geschaut, kundtut, da ließ es sich eher aus materiellrechtlichen Gründen, aber es ist eben, wie häufig im Vereinsrecht, war es eine formelle Entscheidung. Hintergrund ist, die Satzung, wie gesagt, der Verein hat sich eine Satzung gegeben und die Satzung sieht vor ausdrücklich in Paragraph 4, Ziffer 4.1 der Satzung, ausnahmslos jedes aktive oder ehemalige Mitglied des Deutschen Bundestages Mitglied im Verein werden kann. Und das Gericht hat jetzt gesagt, also ohne die Satzung zu ändern, sondern mit einfachem Mitglieder Beschluss zu sagen, Mitglieder der AfD-Fraktion könnten eben gerade nicht Mitglieder werden, stehe in Widerspruch zu der eigenen Satzung des Vereins und sei damit eben satzungsdurchbrechend und damit unwirksam und unzulässig und der Beschluss habe keine Wirkung und was jetzt erstmal zu dem Ergebnis führt, dass die dort auflaufen dürfen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das nächste Spiel ist, aber zumindest hat das Gericht das jetzt erstmal außer Kraft gesetzt, diesen Beschluss. Es ist ein bisschen davon, wir hatten eine ähnliche Frage schon mal in 1-2 Folgen, ich glaube zuletzt in der Folge Instanzenbingo, da hatten wir das Entscheidungsbundesverfassungsgericht zu einem Ausschluss eines NPD-Mitglieds aus einem Sportverein, da ging es um materiellrechtliche Fragen. Wie gesagt, hier sieht die Satzung das nicht ausdrücklich vor und das Problem war eben auch, dass es nicht um die Frage geht, dass ein einzelnes Mitglied aufgenommen wird. Da hat die Vereinsautonomie, würde man wohl gut argumentieren können, dass das im Rahmen der Vereinsautonomie dem Verein zulässig ist, ein solches Mitglied abzulehnen, wenn erkennbar ist, dass er mit den Interessen und demokratischen Grundsätzen, für die der Verein steht und die vielleicht in der Satzung verankert sind, nicht im Einklang steht, dass er abgelehnt werden kann. Problem war eben hier dieser verallgemeinernde Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Werten, die sich so in der Form halt nicht mit der Satzung deckten. Ja, es wird zu erwarten sein, dass der Verein jetzt seine Satzung da entsprechend anpasst und diese Konstellation und Regelungen aufnimmt, um unter Umständen auch dort verallgemeinernd AfD-Fraktionsmitgliedern die Teilnahme und die Mitgliedschaft zu verweigern. Was wiederum dann die Grundsätze zu beachten hat, die das Bundesverfassungsgericht damals aufgestellt hatte, dass man schon schauen muss, dass dort Werte von Mitgliedern der Fraktion vertreten werden, die wirklich diametral im Widerspruch stehen zu den Werten des Vereins. Wird nicht ganz einfach sein, das so pauschal festzulegen. Aber deswegen Stand heute habe ich jetzt noch nicht gehört, ob der Verein sich da schon an die Satzungsänderung macht, aber es ist zu erwarten, dass sie da das entsprechend nachregeln werden und zumindest den Versuch unternehmen, ein bisschen zukünftige Beschlüsse auf die Satzung stützen zu können.
Das heißt, wir können festhalten, der FC-Bundestag muss im Prinzip seine Hausaufgaben machen.
Ja.
Und die Hausaufgaben sind, jedenfalls nach dem, was das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung des, ich glaube, das war damals der TSV Appen und der NPD-Landesvorsitzende Hamburg, Lennart Schwarzbach, was das Bundesverfassungsgericht damals sozusagen hat verlautbaren lassen, ist, Vereinsautonomie berechtigten Vereinen durchaus Regelungen zu treffen, wen sie in dem Verein aufnehmen wollen oder nicht. Soweit es sich jedenfalls mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbaren lässt und kann auch politischer Extremismus einer der Gründe sein, Mitgliedern oder Mitgliedsanträgen, die Mitgliedsanträge abzulehnen.
Ihr beide provoziert folgende Nachfrage. Es heißt ja FC Bundestag e.V. Wäre es nicht wünschenswert, wenn Mitglieder des Bundestags auch unterschiedslos da teilnehmen könnten, solange es sich um gewählte Abgeordnete handelt?
Nö.
Ehrlich gesagt, nicht ganz unberechtigte Frage. Finde ich schwierig zu beantworten.
Finde ich nicht. Das sind dann eben nicht die gleichen Grundsätze, die vielleicht für einen AfD-Verbotsverfahren gelten und die Risiken, die da dem entgegenstehen. Aber die AfD hat ja nun bekanntermaßen in ihren Reihen Rechtsextreme. Und die dann quasi dieses sportliche Erlebnis und diese Gemeinsamkeit, die demokratischen Parteien da in diesem sportlichen Event nachkommen, zu torpedieren, indem man mit Leuten sich da in der Kabine auseinandersetzen muss, die solche Werte vertreten.
I feel you, aber wie macht man satzungsrechtlich?
Das muss man sich im Einzelfall mal anschauen, nochmal die Werte dort klarer hervorrufen und im Einzelfall sich dann mindestens einmal anschauen, wer begehrt Mitgliedschaft. Dann gibt es halt eben Einzelbeschlüsse, dass die Mitglieder nicht aufgenommen werden. Aber in jedem Fall muss die Satzung geändert werden, die Satzung muss eingetragen werden im Vereinsregister. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja schon mit dem NPD-Politiker dort eine Vorgaben gemacht, wie man das schon, berücksichtigen kann. Und wie gesagt, es ist eben nur, weil man vielleicht jetzt es hinnehmen muss, die AfD-Fraktion im Bundestag sitzt, weil man aus nachvollziehbaren Gründen sich scheut, ein Verbotsverfahren durchzuführen, heißt nicht, dass sie auf dem Boden der Verfassung im Einzelfall stehen und dass man das nicht zumindest auf diesem vereinsautonom geregelten Terrain sehr wohl anders sehen kann, dass man mit Rechtsradikalen nicht gemeinsam duschen und Fußball spielen will.
Also du siehst vor allem Widerspruch darin, sich FC-Bundestag zu nennen und sich als solcher auch zu verkaufen. Und gleichzeitig aber einen substanziellen Bestandteil des jedenfalls jetzt nach der Wahl sich zusammensetzenden Bundestags nicht zulässt für die Mannschaft.
Das ist zum einen der Punkt und zum anderen aber auch die Frage, wo man die Grenzen zieht in der Zukunft.
Naja, die kannst du schon, das hat Robert ganz richtig gesagt. Du kannst dir für diesen Verein durchaus einen Wertekanon in die Satzung schreiben und insofern da dann auch tatsächlich eine Abgrenzung schaffen.
Das Einfachste wäre einfach, dem vielleicht dann doch dem Verein einen anderen Namen zu geben, unter dem sich die AfD nicht versammeln möchte. Das wäre die rein pragmatische Lösung zu sagen.
Parlamentarischer Fußballclub nennen oder...
Ja, aber auch da hättet ihr gedacht, dass man solche Fragen mal behandeln wird?
Nee, aber da haben andere Länder ja noch ganz anderes auch zu bewerkstelligen gerade. Ist unschön, aber ich finde in der Sache, ja, es ist auf jeden Fall ein nur sehr kurzzeitiger, hoffentlich, Erfolg der AfD in der Sache, den sie jetzt natürlich medial wahrscheinlich probieren, als großen inhaltlichen Erfolg zu verkaufen, aber es ist eben rein formelle Entscheidung, die sehr leicht zu korrigieren ist durch den Verein, zumindest im Hinblick auf einzelne Mitglieder und die vier die vier Kläger hier in dem Fall vielleicht sogar. Ja. Man wird sehen.
Gut. Das nächste Thema spielt in Madrid. Und was war geschehen? Im Champions League Achtelfinale trafen Atletico und Real Madrid aufeinander im Rückspiel. Ich glaube, das Rückspiel endete nach 90 Minuten 1-1, wenn ich mich nicht täusche. Es gab in der Verlängerung dann kein Tor mehr, sodass es zum Elfmeterschießen kam. Und das Elfmeterschießen hat Real Madrid für sich entschieden. Während des Elfmeterschießens passierte Folgendes. Julian Alvarez hat seinen Elfmeter verwandelt, also für Atletico. Der Elfmeter wurde aber nach VAR-Eingriff nachträglich aberkannt. Da gibt es ein Regelwerk der UEFA, gibt es eine Vorschrift, wonach der Elfmeterschütze den Ball kein zweites Mal berühren darf. Und nach Auswertung der Videobilder war offenbar festzustellen, dass sich Julian Alvarez, der bei dem Elfmeter so leicht ausgerutscht ist, dadurch mit seinem Standbein zuerst den Ball berührt hat und danach mit dem Schussbein den Elfmeter versenkt hat. Und der VAR kam dann zu dem Ergebnis, dass das ein zweimaliges Spielen des Balles sei und dementsprechend aberkannt worden.
Berühren.
Real hat das Elfmeterschießen dann gewonnen und da stehen wir nun.
Ja.
Man sieht dein leidendes Gesicht.
Ey, also ich verliere langsam den Glauben, wirklich. Die Regelfrage ist für mich eigentlich, oder die sind ja beides Regelfragen. Einmal, wie ist diese Regel eigentlich gemeint? Und da ist es ja doch, also es kann nicht anders sein, als dass sozusagen dieser Telos dieser Regel sein muss, dass der Spieler sich keinen Vorteil verschafft durch eine Doppelberührung. Also er soll nicht den Ball sich vorlegen und dann schießen. Das ist der Telos. Und dieser Fall hat damit überhaupt nichts zu tun. Insofern schon äußerst fragwürdig. Und dann das Entscheidende, wobei nochmal einen Schritt zurück, also es war ja die Diskussion, wie das jetzt eigentlich zustande kam, was der Schiedsrichter auf dem Platz eigentlich gesehen hat. Und angeblich hat der ja wiederum gesagt, dass er zu 90% sicher gewesen sei, dass eine Doppelberührung vorlag. Ich meine, allein diese Aussage ist so schwachsinnig, weil wenn er sich sicher war, dann muss er entscheiden, dass der Elfmeter nicht regulär zustande kam und aberkennen. Wenn es dann nicht der Fall war, dann kann der VAR überstimmen, aber nicht umgekehrt. Er wartet, bis der VAR eingreift und sagt dann, naja, ich habe es ja eigentlich so gedacht, aber ich warte jetzt mal ab und lass den VAR entscheiden. Und das an der Stelle macht das Ganze überhaupt keinen Sinn mehr, aus meiner Sicht. Der VAR raubt mir die Freude am Fußball. Komplett.
Übrigens beherrsche ich die Technik, dass man sich durch eine Doppelberührung schon einen Vorteil verschaffen kann, indem man sich den so leicht mit rechts vorlegt und dann aber mit links schießt, in einer fast fließenden Bewegung.
Ja, aber da ist der Telos wieder da.
Ja, aber die Abgrenzung ist hier kam ja auch noch dazu, also die Flugbahn ist erkennbar auch nicht groß verändert gewesen.
Man hat es doch nicht gesehen, weder in den Standbildern noch in den...
Ja, aber ich würde tatsächlich hier auch vom Ende gedacht, was hat der VAR da... Also man sieht offensichtlich, ist glaube ich unstreitig, es gibt keine Videoaufnahme, auf der man eine klare Doppelberührung sieht. Und wenn der VAR das nicht sieht, dann wüsste ich da, warum er sich dann meldet und eingreift, und das ist wenig nachvollziehbar.
Übrigens haben wir zum Thema einmal jemanden befragt, der die Lage in Spanien gut kennt, weil er ganz dicht dran ist. Es ist Dr. Sven Wassmer von der Kanzlei Monereo Meyer Abogados. Er ist Sportrechtler und Rechtsanwalt in Madrid. Und ihr erinnert euch vielleicht, hat uns bereits in Folge 43 zum Fall Dani Olmo im Hinblick auf das spanische Verbandsrecht Rede und Antwort gestanden. Ja, damit ist er gewissermaßen unser Korrespondent in Spanien oder wird jedenfalls langsam dazu. Und wir hören mal, was er zum Fall Alvarez zu sagen hat.
Ja, hallo, schöne Grüße aus Madrid, dem Epizentrum der Diskussion über den Elfmeter von Julian Alvarez im Champions League-Rückspiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. seit Spielschluss werden in der Presse, vor allem auch in der ohnehin sehr emotionalen Sportpresse in Spanien, permanente Videos, Fotos, Meinungen, Interviews zu diesem Thema veröffentlicht. Und es gibt in Spanien wohl mittlerweile kaum einen Fußballfan, der nicht irgendein Standbild auf seinem Handy hat, welches eindeutig belegt, dass der Spieler den Ball zweimal berührt hat oder auch nicht, je nach Vorliebe des Fans zu dem einen oder anderen Verein. Die UEFA hat ja auch noch ihren Teil dazu beigetragen, indem sie ein offizielles Video veröffentlicht hat, wohl mit der Idee, die Diskussion aufzuklären und zu beenden, was natürlich in Spanien, und das ist wirklich nicht überraschend, nicht zu dem erhofften Ergebnis führte. In Spanien wird eben jetzt seit Veröffentlichung des Videos darüber diskutiert, wie dieses Video der UEFA zu analysieren ist. Auffallend ist in Spanien aber, dass in der Presse und auch in der Fachpresse relativ wenig über die Auslegung der Spielregeln gesprochen wird, also in dem Fall über die Anwendung der Regel 14 der IFAB-Spielregeln. Aus meiner Sicht stellen sich ja einige sehr interessante regeltechnische Fragen. Zum einen, ob überhaupt eine zweite Berührung vorlag, ob also der Ball vor der zweiten Berührung bereits im Spiel war, was ja nur dann der Fall wäre, wenn er sich eindeutig bewegt hätte. Zum anderen könnte man natürlich darüber diskutieren, ob der Strafstoß nicht hätte wiederholt werden müssen, anstatt ihn als Fehlschuss zu werten. Und letztlich stellt sich ja allgemein die Frage, ob der VAR in einer solchen Situation, die ja wirklich alles andere als eindeutig war, überhaupt hätte eingreifen dürfen, sollen oder müssen. Ein weiterer Punkt, der in der Presse in Spanien eigentlich nur ganz selten angesprochen wird, ist die Frage, warum Atletico Madrid eigentlich keinen offiziellen Protest gegen die Spielwertung eingelegt hat. Der Verein hat wohl bei der UEFA protestiert, aber eher im Sinne einer allgemeinen Unmutsäußerung und nicht im Sinne eines Protests gegen die Spielwertung gemäß der UEFA-Rechtspflegeordnung. Mir sind die Beweggründe von Atletico nicht bekannt. Es könnte sein, wie teilweise spekuliert wird, dass der Verein im Sinne des Fairplays die Schiedsrichterentscheidungen und oder die Entscheidung des VARs akzeptiert hat. Es könnte aber auch sein, dass der Verein keine Erfolgsaussichten sah und sich lieber auf die kommenden sportlichen Aufgaben konzentrieren wollte. Der Präsident Enrique Cerezo hat sich gegenüber der Presse geäußert und mitgeteilt, dass ein Protest sowieso nichts bringen würde, nachdem das Ergebnis feststeht und Spielergebnisse im Nachhinein am grünen Tisch sowieso nicht abgeändert werden. Aus meiner Sicht ist fraglich, ob das so 100% korrekt ist, nachdem es ja auch im internationalen Fußball Präzedenzfälle gibt. Aber das scheint die offizielle Aussage des Vereins zu sein. So viel zur Stimmung in Madrid und in Spanien und zu der Behandlung dieser Frage in der Presse und Sportpresse. Und ja, vielen Dank, dass ich meinen kleinen Beitrag zu Liebling Bossmann leisten durfte und hoffentlich bis bald. Tschüss.
Ja, ich glaube, das sehen wir alle gleich.
Und unsere Freunde von 93 haben ja auch darüber lebhaft diskutiert am Montag. Und also ich kann jedem nur ans Herz legen, das auch nochmal zu hören. Vielleicht hier, um diesen Teil abzuschließen, hier noch von Elf Freunde ein Zitat.
In der Zwischenzeit, während du guckst, kann ich nur sagen, es ist ja offensichtlich eine Meldung raus vor ein paar Tagen, dass das beabsichtigt ist, diese Regelung nochmal zu überdenken und dann gegebenenfalls zu überarbeiten.
Ja, es hilft aber Atletico.
Nee, den hilft jetzt erstmal nicht, nee.
Das ist so bitter. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas mit Atletico zu tun habe.
Ich will damit nur, dann mache ich nochmal einen kleinen Schwenk auf unser erstes Thema Union. Also immerhin gibt es offensichtlich Verbände, die gewisse Unausgewogenheiten ihres Regelwerks erkennen und Abhilfe schaffen wollen. kleiner Hinweis an den DFB, vielleicht da auch mal drüber nachzudenken, ja, das in ihrer Rechts- und Verfahrensordnung nachzubessern.
Ja, das ist das, damit rechne ich aber auch fest, oder? Also, dass diese, dass hier die Instanzen bemüht werden müssen, um eine Rechtsfolge für so einen drastischen Fall zu generieren, dass das mal jetzt mal klar ins Gesetz, in die Verfahrensordnung dort geschrieben wird, ist das Mindeste. Aber da wäre natürlich jetzt hier auch die Option gewesen, vielleicht ein Wiederholungselfmeter oder so, ne? Also auch da zu sagen, ist der Eingriff dort und der Regelverstoß ist so schwerwiegend, dass er ja gar nicht gezählt hat. Naja.
Leider finde ich nicht, von wem das Zitat eigentlich ist. Ich lese es einfach mal vor und das sollte es eigentlich gemacht werden. In dem Protokoll meines englischen Kollegen David Allery, dem maßgeblichen Entwicklern des VAR, wurde definiert, dass der Videoassistent nur dann eingreifen soll, wenn es sich um eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung handelt. Diese Forderung wurde leider nicht konsequent umgesetzt. Stattdessen ist der VAR vielfach zu aktiv, fast schon hyperaktiv. Die Interventionsschwelle ist zu niedrig. Der VAR müsste viel zurückhaltender agieren. Und das ist das Entscheidende meines Erachtens.
Ja, die sitzen da immer in ihrem Keller und haben nichts ja, so langweilig. Die wollen auch mal irgendwie ein bisschen.
Du verstehst mich nicht, Robert. Du willst mich nicht verstehen.
Erbsensucherei, das meinst du doch.
Ja, das tötet den Fußball.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber
doch.
Es schadet auf jeden Fall, ja.
Okay, gut. Holger, dann last but not least erteile ich dir nochmal das Wort, uns in Kenntnis zu setzen, was bei der Hannover Management GmbH.
Du hast 3 Minuten.
Alles so passiert.
Ja, das ist ein super Thema, um wieder runterzukommen. Ganz entspannt. Bei Hannover 96 ist der Posten des Geschäftsführers der ausgegliederten Profifußballgesellschaft seit Sommer 24 unbesetzt. Hauptgrund dafür ist der Machtkampf zwischen dem Mutterverein, dem hannoverschen Sportverein 1896 e.V. und der Kapitalseite um Martin Kind. Dieser Konflikt gipfelte in den letzten Jahren darin, dass der langjährige Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Martin Kind auf Betreiben der Vereinsseite seines Amtes enthoben wurde. Im Juli 24 bestätigte nämlich der Bundesgerichtshof als letzte Instanz Kinds Abberufung durch den Verein als rechtmäßig. Was bleibt, ist allerdings die Pattsituation im zuständigen Aufsichtsrat, der aufgrund vertraglicher Regelungen paritätisch besetzt ist mit Vertretern des e.V. und auf der anderen Seite der sogenannten Kapitalseite, der Investorenseite. Und diese Situation blockierte eben bis heute jede Neubesetzung. Dass die Fronten verhärtet sind, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal repetieren. Und jetzt war es so, dass die Vereinsseite beim Amtsgericht beantragt hat, einen Notgeschäftsführer einzusetzen. Aufgrund dieser unbefriedigenden Situation, dass man eben keinen Geschäftsführer hat, aber auch aufgrund eines ganz wichtigen praktischen Erfordernisses, weil die Lizenzanforderungen der DFL verlangen, dass ein Geschäftsführer auch benannt ist und mit den Lizenzunterlagen dieser Geschäftsführer auch bestätigt wird und dass eben Geschäftsführer da ist. Das war sozusagen der Hintergrund für diesen Antrag. Das Gericht hat den Antrag jedoch abgelehnt mit der Argumentation, dass ein Eingriff des Registergerichts in dem Fall gar nicht erforderlich sei. Es sei nicht Aufgabe des Gerichts, bei Streitigkeiten innerhalb der Gesellschaft anstelle der jeweiligen Gesellschaftsorgane, in dem Fall der Aufsichtsrat, für die Handlungsfähigkeit und somit Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu sorgen. Mit anderen Worten, die Justiz sieht die Gesellschafter in der Pflicht, ihren internen Konflikt selbst zu lösen, anstatt eine gerichtliche Notlösung zu bemühen. Ja, es ging dann nochmal vor das Oberlandesgericht sogar und die haben das auch nochmal bestätigt, dass es hier keinen Grund gibt, hier einen Notgeschäftsführer zu bestellen. Mhm. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist dann passiert?
Oh ja.
die Die Streithähne haben dann in letzter Minute doch noch eine Lösung gefunden. Sie haben jetzt eine Doppelspitze berufen. Und zwar nicht nur für kurzfristig und jetzt für die Lizenzunterlagen, sondern tatsächlich langfristig haben sie bis 2029 Herrn Markus Mann, der kommt von der Kapitalseite, und Herrn Henning Binzus, der kommt von der Vereinsseite, bis 27 bestellt. Also es gibt jetzt eine Doppelspitze. Und insofern hat Hannover 96 erstmal wieder Planungssicherheit, vor allem auch jetzt im Hinblick auf den Aufstiegskampf für die Bundesliga. Vielleicht nicht ganz so unwichtig.
Ich habe übrigens dann eine kurze Anmerkung zu, das können wir im Nachhinein aber auch rausschneiden. Ich meine neulich gelesen zu haben, dass Markus Mann offensichtlich begehrt ist bei, das weiß ich jetzt aber nicht, irgendeinem Bundesligisten. Bayern, keine Ahnung.
Okay.
Leipzig, weiß ich nicht. Aber vielleicht lass es uns lieber rausschneiden.
Vor allem deswegen ist aber deswegen auch wichtig, weil Markus Mann ja von Kindseite kam. Und insofern da dann doch vielleicht kurzfristig wieder Neues ungemacht droht.
Okay.
Gut.
Haken.
Vier Haken und dann war's das.
Ja, vielen Dank. Eine vergleichsweise kurze Folge, aber wir haben ja auch nicht immer so Themen, die wir ganz, ganz ausführlich diskutieren wollen und müssen.
Was? Fandest du es kurz? Nö. Zu kurz?
Nein.
Ich fand es jetzt gut heute. Die Themen waren interessant, finde ich. Und wir werden wahrscheinlich auch noch ein drittes Mal über das Union-Verfahren sprechen müssen. Aber vielleicht dann ja hoffentlich mit einem guten Ende. Wobei die Wahrscheinlichkeit momentan ja nicht so sehr dafür spricht, weil es ungewöhnlich ist, wenn so ein Urteil aufgehoben wird. Es wird ja auch entscheidend davon abhängen, wer letztlich Beisitzer Rollen bekommt. Ja.
Okay, wir halten auf dem Laufenden, beziehungsweise so aktuell sind wir ja dann doch nicht, aber wir nehmen uns das dann wieder in der Analyse vor,
wenn es soweit ist. Super aktuell, was ist denn? Ey!
Urteil ist schon ein bisschen her.
Gut. Okay.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zu Ostern.
Bis dann.
Tschüss.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.